Japan now.
Ladies and gentlemen, the original.
Reloaded. Practice?
Nee, wir reden heute nicht über Practice, sondern über die Allen Iverson-Doku, die jetzt auf Amazon raus ist. Da habe ich dich gecatcht, Rob, hä?
Da hast du mich echt gecatcht.
Wow. Ja, was ne Hook zum Start hier. Genau, Allen Iverson-Doku, ich habe es gerade gesagt, wir haben uns tatsächlich darauf gefreut. Der Trailer sah sehr vielversprechend aus. Jetzt ist das Ding live auf Prime. Wir haben es uns beide angeschaut, geben heute mal wieder unseren Senf dazu. Das machen wir ganz gern, wenn es neue Filme, Dokus, Serien gibt, die irgendwas mit Basketball zu tun haben. Und die hat ja nicht irgendwas mit Basketball zu tun. Ich habe natürlich auch entsprechend das Allen Iverson Rookie Jersey heute an, weil die ist stark, so viel jetzt schon mal. Da gehen wir jetzt gleich tiefer rein und dann gibt's natürlich ganz normal, die Saison ist jetzt wieder da. Gott sei Dank, wir haben wieder ein bisschen was Neues zu besprechen. Und werden dementsprechend so ein, zwei Storylines aus der NBA uns wieder vorknüpfen, vielleicht uns über ein paar Sachen aufregen, schauen wir mal. Aber da ist ja auch einiges los. Bisher hat es die NBA in sich. Genau, und yes. Ganz am Ende wollten wir vielleicht noch so ein bisschen in unsere Fantasy League reinschauen, weil, hat ja auch mit der NBA zu tun, ist aber ein bisschen schwindelig. So, und bei allem Labern habe ich jetzt fast vergessen, den Rob natürlich auch wieder zu introducen. Ich bin ja nicht allein hier, Philipp mein Name. Und der Rob hockt auch dabei, natürlich.
What's up, All Ball Podcast Crew wieder am Start.
Yes. Ja, genau. So, Intro ist gemacht und jetzt, ich habe es gerade gesagt, Trailer sah stark aus von der Iverson-Doku. Wir haben beide gesagt, okay, das hat großes Potenzial und es hat sich bestätigt, würde ich jetzt direkt so sagen, ohne da direkt alles vorwegzunehmen, aber lohnt sich.
Lohnt sich, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir reden von der Allen Iverson Doku auf Prime, Amazon Prime Video, drei Teile gibt's davon, insgesamt Runtime ungefähr 2,5 Stunden und wie gesagt, die Doku ist Allen Iverson, bei Iverson ist es eine 3. Also alle, die das jetzt eingeben und das anschauen wollen, alle, die Prime haben, können sich das natürlich dann zusammen mit ihrem Abo dann inklusive anschauen. Und ist eine klare Empfehlung von uns. Wollen wir ein bisschen drüber sprechen, was uns daran gefallen hat?
Ja, safe. Also ich meine, ich mache habe bisher noch kein Geheimnis draus gemacht. Allen Iverson hat mir ultra getaugt, hat mich krass geprägt. War neulich jetzt ja auch in meiner All-Time Starting Five, wo es um die Favorites ging, mit dabei, weil er tatsächlich für mich so, nach Penny und LeBron so die Nummer 3 im Bunde wahrscheinlich ist. Und das hat sich auch über die Doku bestätigt. Also es war einfach, also ich muss sagen, so ein Charakter wie ihn, der wirklich auch, also diese Mischung aus Hardcore-Superstar, der wirklich, also auf MVP-Level, hat ja auch ein MVP gewonnen, auf MVP-Level performt und gleichzeitig so das Enfant terrible ist, so ein richtiger, Quertreiber fast, weil er eben, und das wird natürlich in der Doku lang und breit erzählt, weil er eben die typische, Aufwachsen in beschissenen Verhältnissen Story und dann halt wirklich über den Sport sich hocharbeiten zum Superstar. Also da, das war brutal. Also das muss ich sagen, es waren Sachen, die hat man grundsätzlich schon gewusst. Aber ich fand, über die Doku war es jetzt nochmal so, wow, okay, krass. Das war schon nicht ohne. Also der Kerl kann froh sein, dass das alles so geklappt hat, wie es geklappt hat, weil da waren einige Möglichkeiten, das zu versauen.
Ja, du hast gerade schon angedeutet, das war auf jeden Fall keine Doku, die jetzt nur um die NBA oder nur um praktisch den Basketballer Allen Iverson geht, sondern es geht halt hauptsächlich um den Menschen Allen Iverson. Ja. Und dass er in der NBA gespielt hat, kommt fast ausschließlich, glaube ich, im letzten Teil so ein bisschen vor.
Genau, da geht's dann, also das wird groß aufgeladen erstmal, bis es dann wirklich in die NBA rübergeht.
Genau.
Und vor allem in die krass erfolgreiche NBA-Zeit, ne?
Genau. Und sehr viel ist halt darüber, wie er aufgewachsen ist, die schweren Verhältnisse und natürlich, und das ist vielleicht eine Überraschung für alle, die sich nur so oberflächlich mit dem Thema Allen Iverson beschäftigt haben, es ist sehr viel darüber, dass er in zwei Sportarten Athlet war.
Wahnsinn.
Also, und das vergessen viele oft oder wissen es gar nicht, dass er auch Football gespielt hat und dass er verdammt gut im Football war. Also er hätte fast auch in die NFL gehen können.
Ja.
So gut war er und so hat man über ihn gesprochen. Und die Colleges, es haben sich genauso viele Colleges um ihn gestritten, praktisch als NFL, als Footballspieler, als wie um Basketballer.
Ja.
Deswegen, also ein absolutes Phänomen, Allen Iverson, dass der praktisch solche, also diese zwei Sportarten auf All-Star-Level spielen
konnte. Genau, und das war eben das Ding. Also ich meine, man wusste, okay, er hat Football gespielt und dann ist er immer so, ja, und da war ich so krass und so. Das ist ja auch so dieses typische Gelaber, ja. Wenn du heute, also ich meine, wir hocken hier auch in einem Podcast, aber wenn du heute die Ex-NBA-Spieler im Podcast hast und du kennst die nicht, da ist jeder der Krasseste.
Ja, ja.
Also da brauchst du schon immer so ein bisschen Kontext und zu wissen, Alter, laber nicht so auf, die anderen zwei, die neben dir hocken, sind dreimal so gut wie du gewesen. Und
besonders wenn man Paul Pierce hört oder so.
Genau, und in die Richtung habe ich mir, also nicht ganz so arg, aber ich habe so ein bisschen immer gedacht, naja, vielleicht so dieses typische, so wie Nelly, der Rapper, der damals auch so gesagt hat, ja, er hätte auch in die MLB als Shortstop gehen können und so. Das sind immer so Geschichten, wo man immer so denkt, boah, stimmt das auch und so. Und das jetzt aber zu sehen mit den ganzen Zeitungsartikeln, mit Spielen, die irgendwie im Fernsehen kommen, mit Reportern, die ihn schon nach dem Spiel interviewen in der Highschool und die Ausschnitte eben von den Spielen, es war schon so, dass du dir gedacht hast, okay, shit, das ist ja wirklich, also wie du sagst, er war auf beiden, quasi auf beiden, in beiden Sportarten ebenbürtig, ja. Also er hat ja sogar gesagt, Football ist für ihn, also so als er so 14, 15 war oder so, war Football für ihn das Ding. Weil er auch das Gefühl hatte, das ist realer, das ist härter, das ist rougher. Im Basketball darf man nichts. Das ist so quasi soft, mädchensportmäßig, wie er es da beschreibt. Und das dann zu sehen, dass er so offensiv und defensiv, ja auch quasi Two-Way-Player im Football, Quarterback und irgendwie, was war hinten, kenne mich im Football zu wenig aus, einer von den Defensiv-Cornerback oder irgendwie sowas. Also er hat ja dann hinten die Bälle rausgefangen und ist über den ganzen Platz gerannt mit dem Ball. Und so, okay, crazy. Also das habe ich nicht gedacht und das muss ich sagen, ist dann schon, also allein sowas ist ja schon total faszinierend, dass du dir zwei All-Star-Karrieren so ausmalen kannst und dann quasi du selber entscheidest, was wird's denn jetzt?
Ja.
Krank.
Also, ja, also ich muss auch sagen, es gab einige Sachen, wie du gerade gesagt hast, die wusste ich schon, weil es gibt auch eine 30 for 30 Folge von über Allen Iverson, die heißt No Crossover, The Trial of Allen Iverson. Da geht's eigentlich fast nur um das, was jetzt in dieser Doku praktisch diese gesamte Bowling Alley Story war, mit der Massenschlägerei und die Stühle flogen und er wurde festgenommen und dann auch verurteilt und so weiter. Ja. Diese Doku von ESPN handelt praktisch nur darüber.
Ja.
Deswegen war ich ganz dankbar, dass diese Doku jetzt praktisch über das gesamte Leben von Allen Iverson gehandelt hat. Als einziger Kritikpunkt, den ich anbringen muss, ist, mir war sie ein bisschen zu schwermütig, ein bisschen zu dark. Ne, also wir haben da kurz drüber geschrieben und haben mir das dann nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil das war, als ich es angeschaut habe, kam mir das schon so vor. Es war aber noch alles so interessant, aber als ich dann hinterher drüber nachgedacht habe, es hat mich schon ziemlich runtergezogen, weil es fast drei Teile, also es sind drei Teile, die 2,5 Stunden gehen und die ganze Zeit über bleibt das praktisch in diesem Modus. Ne?
Mhm.
Ich habe da einen ganz guten Vergleich, glaube ich, diese Quiet Storm Doku von Ron Artest, die auch sehr viel über Mental Health und seine Probleme und die Hardships, die er hatte, im Ghetto aufzuwachsen und so weiter. Die ist auch so, aber kriegt dann irgendwann die Kurve und macht es dann unterhaltsam. Und das habe ich dann so ein bisschen vermisst bei dieser Allen Iverson Doku. Muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das eine Doku ist, die ich mir noch ein zweites Mal anschauen würde, weil sie halt so, ja, die ist so intensiv. Ich meine, er weint auch und so weiter. Es ist schon sehr real. Es ist schon sehr real und sehr rough. Und ich will jetzt auch nicht so sagen, dass ich hier sein Leben kritisiere. Ich sag nur, die Doku an sich hätte man vielleicht wenn sie schon 2,5 Stunden geht, hier und da ein bisschen auflockern können oder zumindest irgendwie positiv beenden können. Also für mich war das so Hardship von der ersten Stunde, die er geboren wurde, bis heute, und er ist jetzt zwar happy, aber hat es immer noch nicht leicht und man hat irgendwie das Gefühl, er ist immer noch nicht ganz zufrieden und das ist sowas, muss ich sagen, das wird dann auch Punkte kosten gleich, wenn wir darüber sprechen, was wir da an Punkten vergeben für diese Doku. Aber für alle Allen Iverson-Fans, die so ein Deep Dive haben wollten,
absolut Must-Watch.
Ist ein Must-Watch, weil jeder erfährt da Sachen, die er noch nicht wusste, egal wie groß man ein großer Fan man war, und ist auf jeden Fall sehenswert.
100%. Und das Ding ist halt, also ich pflichte dir dabei, es ist schon fast ein bisschen düster. Das liegt aber auch tatsächlich ja viel an ihm, weil er ja ein unfassbar emotionaler Mensch ist. Das ist ja verrückt. Also ich habe das selten gesehen. Der ist ja extrem nah am Wasser gebaut. Ich weiß nicht, es vergeht keine Folge, wo er nicht irgendwie sich das Gesicht zuhält und die Tränen wegwischt oder ihm die Stimme weggeht oder irgendwas. Und klar, das sind ja auch viele Schicksalsmomente dabei, ja, also wo es auch wirklich, also ich meine, dieser ganze Prozess, das ist ja auch, wenn man sich das heute nochmal vorstellt und sieht, was gerade so in der Welt passiert, ohne Konsequenzen, dann wird er hier genommen und an ihm wird ein Exempel statuiert, ein klassischer, aus der Hood stammender, dunkelhäutiger, junger Mensch, der großes athletisches Potenzial hat, ja, da hauen wir jetzt mal irgendwie einen Keil dazwischen, zack, bumm, Verurteilung. Und auch da, dass hier dann so im Endeffekt er quasi Glück hat, dass er von dem Gouverneur einen Pardon bekommt, ist halt auch vogelwild. Und dass er dann trotzdem der Number One Pick ist und so, das zeigt ja auch, was dieser Kerl für ein Talent und für ein Standing hatte, ja. Also die haben das ja, also klar, das wird schon natürlich auch ein bisschen thematisiert, dass das auch für so ein College Recruitment dann nicht das Beste ist, wenn du da auf einmal also persona non grata auf jeden Fall Minimum bist, quasi als Verbrecher durch die Welt gehst. Und also das fand ich schon interessant, wie er quasi das geschafft hat, sich über seine ganze Karriere immer wieder da so durchzumanövrieren und sämtliche Schicksalsschläge mal einfacher, mal schwieriger, doch irgendwie zu verkraften und zu meistern und am Ende halt ein Hall of Famer zu sein, der unfassbare Sachen auf dem Feld geleistet hat und auch neben dem Feld. Und das muss ich nämlich auch sagen, bei allem, was so traurig und duster ist, mich als Allen Iverson-Fan hat es trotzdem nochmal darin bestätigt, dass ich den einfach so cool finde. Das war einfach so, dieses Ganze zu sehen mit seinem Style und so. Und dann war auch, muss auch sagen, die Reebok-Thematik war da besser erzählt als in der
Reebok-Doku.
Obwohl es nur ein kleiner Teil jetzt hier war in der Doku. Aber es war einfach, also es wurde schon gut herausgearbeitet, was sein Style ausgemacht hat, was er als quasi Cultural Ambassador für Hip-Hop im Basketball geleistet hat, wie er eben die beiden Welten miteinander verschmolzen hat und so. Das kam auch durch den Soundtrack rüber, da waren viele Biggie-Tracks, ein bisschen Jay-Z, Grindin von Clips, die ja aus Virginia kommen, genau wie er und so, also waren schon ein paar so Parallelen drin. Und deswegen muss ich sagen, als Fan war das für mich brutal geil, aber wie du sagst, es war halt schon, boah, also über die Hälfte der Themen waren schon so, es war ein Struggle und ich bin halt aus der Hood und es ist immer noch irgendwie schlimm und er kann das nicht loslassen auf jeden Fall.
Klar und soll er ja auch nicht, das ist ja letztendlich das, was ihn zu dem gemacht hat, was er jetzt ist, und er soll auch stolz drauf sein, dass er da die Biege bekommen hat und das praktisch hinbekommen hat, zu einem Superstar zu werden. Auch die Story, wo die du gerade angesprochen hast, von wegen College Recruitment, die Sache von Coach John Thompson von Georgetown, der ihn praktisch unter die Arme genommen hat und praktisch so eine zweite Vaterfigur für ihn war. Das fand ich halt erstaunlich, weil das war ja, wie du gerade gesagt hast, persona non grata, den wollte ja tatsächlich keiner mehr anfassen. Und John Thompson hat gesagt, komm, wenn du aus dem Knast kommst, dann nehme ich dich, ne? Dann kommst du zu uns. Und das ist ein großer Schritt.
Also, das war krass.
Hut ab,
Also war auch für mich schon auch, also ich hatte schon ein, zwei Mal ein Kloß im Hals auf jeden Fall. Also war schon so, okay, tough, weil das sind, also was ist das für eine Situation? Das ist völlig verrückt. Und dann ist der da und zerlegt die ganze NCAA mit seinem 1,80 Meter, als wäre es nix. Einzige, was gefehlt hat, war, dass sie noch die Meisterschaft holen. Aber also Wahnsinn. Und dann ist er tatsächlich Nummer 1 Pick. Und ja, und ich fand es aber schön, also auch dann schon ihn da jetzt so zu sehen. Also weil, und da habe ich jetzt auch ein paar Clips gesehen, er hat ja, das wurde da jetzt nicht thematisiert, muss ja auch nicht unbedingt, aber er hatte ja schon große Probleme in Sachen Sucht. Ich weiß nicht, inwiefern Drogen da auch eine größere Rolle gespielt haben, aber auf jeden Fall war er Alkoholiker. Und es war ja neulich, hat er ja selber quasi announced, er ist jetzt seit einem halben Jahr nüchtern oder sober.
Ja.
Und deswegen habe ich mir so gedacht, okay, ich bin gespannt, wie das in der Doku ist, wann die das gefilmt haben und so. Und ich fand, es gab so ein paar Passagen, so mit dem Wissen, wo ich mir gedacht habe, boah, gerade eben ist er irgendwie nicht ganz so. Also so wie er mit diesem schwarzen Hoodie bei sich in der alten Hutte rumläuft, da hat er so ein bisschen fast gelallt, habe ich das Gefühl gehabt. Aber für mich war das, also und jetzt in der Doku eben ist er die meiste Zeit sauber, glaube ich. Und das war für mich tatsächlich neulich eine super schöne Nachricht. Und dann auch Wahnsinn, das könnt ihr alle mal, wer es nicht gesehen hat. Er war unter anderem bei Joe and Jada im Podcast, Fat Joe and Jada Kiss, oder war auch bei Jimmy Fallon und so. Also ist jetzt ja halt gerade auch so ein bisschen auf Promotour. Und es war, als ob da ein anderer Mensch sitzt, tatsächlich. Und das ist mir halt vorher nie so aufgefallen, weil ich habe halt immer so gedacht, okay, der ist halt einfach so und der ist halt einfach so ein bisschen durch, hat die Karriere ist ihm über den Kopf gewachsen, keine Ahnung. Und jetzt ist der wie ein anderer Mensch. Also so, und das ist halt Wahnsinn. Und ich muss sagen, in der Reebok-Doku nämlich mit Jack, also wenn man das Doku überhaupt nennen kann, da kam er mir so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so geistig fit drüber im Verhältnis zu da.
Er kam mir so, also in der Reebok-Doku kam er mir so unmotiviert vor.
Genau.
Als hätten sie ihm praktisch eine Menge Geld gezahlt. Hey, du bist jetzt hier Teil der Doku. Eigentlich ist es ja eine Shaq-Doku. Reebok dabei. Und du, dich bringen wir auch noch so rein. Und dann war er so Anhängsel. Hatte nicht wirklich viel zu sagen. Wenn er was gefragt wurde, hat er geantwortet. Aber das war jetzt nicht irgendwie, das sah nicht motiviert aus. Und, das war jetzt so praktisch eine Doku. Also diese Allen Iverson-Doku auf Amazon Prime. Die ist so, Es wirkt, als wäre es seine Doku, die er 100%. Praktisch gemacht haben wollte, er praktisch, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob er die produziert hat, aber so kommt es rüber.
Ich glaube, also Steph seine. Curry war genannt und Kevin Durant.
Ja.
Aber ja, voll. Also es ist so, wie wenn man sagt, so ich bringe jetzt mein Buch raus.
Ganz genau, also, ich möchte mein Leben erzählen. Ich brauche jetzt irgendwie eine Plattform, um meine Story zu erzählen.
Ja.
Und das ist halt diese Doku. Und so kommt es auch rüber. Ja. Und wie du ja vorhin schon praktisch das Intro zu unserem Podcast, hast du ja das Practice-Ding aufgegriffen.
Wow.
Ich finde, das kommt ganz gut rüber,
voll,
um das in Kontext zu setzen.
Voll.
Weil ich weiß, dass es natürlich viele oder fast alle praktisch immer so als Joke empfunden haben und darüber ihre Witze gemacht haben. Allen Iverson ist sich zu gut, um zum Practice zu gehen. Und ich finde, die Doku hat das ganz gut erklärt, in den Kontext zu setzen, wie er es gesagt hat und wie er es gemeint hat.
Voll.
Weil nämlich sein bester Freund praktisch vor ein paar Tagen gestorben ist.
Ja.
Und er sagt, halte mal den Ball flach. Wir reden hier über Practice, nicht um Leben und Tod.
Ja.
In dem Zusammenhang, weil sein Kumpel gestorben ist. Ne?
Ja.
Und das war halt sein bester Homie und er war komplett am Boden zerstört. Und klar, wenn du das unter dem Gesichtspunkt siehst, dann ist dieser Practice-Quote komplett verständlich, finde ich.
Ja, ja, voll. Und das Ding ist, es war ja nicht nur bester Freund, sondern er war ja quasi allgegenwärtig. Also er war ja immer um ihn herum und es wurde ja auch so beschrieben, dass der so quasi eine wichtige Funktion eingenommen hat für ihn und irgendwie ihm geholfen hat, alles in Balance zu halten und so. Weil
hat ja auch seine Rede in der Hall of Fame ihm gewidmet.
Genau, ja. Und das ist natürlich dann schon, also ja, um Gottes Willen. Also klar, das Ding ist natürlich Ist eigentlich verrückt. Das ist ja über Jahrzehnte viral eigentlich.
Das ist so ein Pop-Culture-Reference geworden.
Allgegenwärtiges Ding. Also jeder NBA-Fan kennt es. Es wird immer wieder auch zweckverfremdet und so. Ja, aber es ist klar. Also man wusste ja damals schon so, der macht da jetzt keinen Bullshit und macht da nichts zum Spaß. Das hat einen ernsten Hintergrund. Aber das, wie du sagst, war auf jeden Fall nochmal wichtig, dass sie das so ein bisschen begründet haben oder da nochmal ins richtige Licht gerückt haben. Genau, ja, und insgesamt, also wie gesagt, es ist auf jeden Fall eine vielschichtige Doku, die natürlich eher traurig, düster als super happy ist. Es gibt natürlich die Momente, wo Highlight-Clips gezeigt werden, also einige natürlich, Highschool, NBA und so weiter und schon seine großen Erfolge. Und auch nochmal hier Shaq Lakers Game One, Tyronn Lue, 48 oh ja. Punkte, Step Over und so. Und das war für mich natürlich auch, das Spiel habe ich damals tatsächlich nachts live angeschaut und so. Und das ist bis heute eins der besten Spiele, die ich jemals gesehen habe, weil ich das nicht fassen konnte, was dieser Typ da gerade macht. Also gar nicht fassen konnte gegen die übermächtigen, ungeschlagenen Lakers in den Playoffs. Also das fand ich, das ist schon auch wichtig, dass man dieses Spiel wirklich auf ganz nach oben bei seiner Karriere platziert, weil das war unmenschlich, was der da geleistet hat. Und halt auch angeschlagen von oben bis unten. Ich weiß noch, da waren die Grafiken in den Playoffs, wo so markiert wurde an so einer Silhouette, wo er überall Verletzungen und Wehwehchen hat. Das war ja quasi Ganzkörperverletzung. Und er hat das aber einfach durchgezogen, der Typ. Und ja, also deswegen einer der toughsten Spieler, die ich jemals gesehen habe. Aber jetzt, wenn man die Doku sieht, weiß man auch, woher es kommt.
Ja, also dieses Spiel tatsächlich auch aus Sicht eines Lakers-Fans, der das Spiel auch live in der Nacht gesehen hat. Wie du gerade gesagt hast, die Lakers waren ungeschlagen bis dahin, sind einfach durch die Playoffs marschiert, 4-0 und 4-0 und dann dachte man, okay, jetzt kommen die Philadelphia 76ers, die haben wir auch mit 4-0 weg und dann verlieren wir das erste.
Auf dem Papier auch nicht gerade die beste Mannschaft, muss man ganz deutlich sagen.
Dann verlieren wir das erste Spiel und das war für mich so, auch wenn wir vorher alles gewonnen haben und auch wenn natürlich nach Spiel 1 noch nichts verloren ist, war das so als, shit, als wären wir 0-3 hinten jetzt. Ja. Ne? Weil das war so schockierend und so, hä, was ist da passiert? Das kann doch gar nicht sein. Die haben uns geschlagen. Und es war dann so wie, ich glaube, es war Shaq oder, ich weiß nicht mehr, ob Shaq oder Kobe gesagt hat in der Doku, aber ich glaube, es war Shaq, der dann gesagt hat, okay, ihr habt uns schockiert, wir haben uns eine blutige Nase geholt, jetzt bringen wir euch um. Ja, jetzt machen wir ernst. Und so ist es dann ja auch gewesen. Ja. Dann haben die Lakers 4 Spiele in Folge gewonnen, weil sie dann gemerkt haben, okay, die können wir jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen, das müssen wir jetzt so durchhauen und das haben die dann auch gemacht. Aber das erste Spiel war komplett eines der schockierendsten Spiele, was ich je gesehen habe.
Das war verrückt. Und halt, also trotz Shaq, der in allen Spielen krass war. Ich glaube, der hat irgendwie was, 37 Punkte im Schnitt gemacht in den Finals.
Ja, 37, oder 16 oder so.
Also so komplett absurde Stats abgeliefert. Und das war eben damals dann das Ding. Die Kembe Mutombo war auf jeden Fall über seinen Zenit raus, hat gegen ihn ausgeschaut wie ein Schuljunge. Matt Geiger, der zweite Center, war nicht 100% fit, hätte jetzt aber auch nicht viel geändert wahrscheinlich so.
Ja, ja.
Und dann ist halt, also allein Shaq ist halt da einfach drüber gewalzt. So.
Wer war der zweite Guard neben Allen Iverson? War das Eric Snow?
Eric Snow und sie hatten noch Aaron McKee, glaube ich. Also die zwei waren noch so um ihn. War da Larry Hughes? Nee, glaube ich nicht mehr, oder?
Nee, ich glaube nicht mehr.
Bin ich mir nicht sicher. Aber nee, glaube ich jetzt nicht. Also weil die waren auf dem Papier auf jeden Fall. Also die Mannschaft und die 2007er Cavaliers mit LeBron, das waren so für mich bisher die zwei wildesten Teams, die ich jemals in den Finals gesehen habe, weil da waren einfach Leute in der Starting Five, die heutzutage gerade so ein Roster vielleicht überhaupt irgendwie schaffen könnten, aber mehr auch nicht.
Ja, aber also halt zwei Teams, die wegen einem übermächtigen Spieler es praktisch so weit geschafft haben und die diesem Spieler praktisch alles zu verdanken haben.
Ja,
Also
krass,
absolut. Crazy.
So, und jetzt ist natürlich die Frage auf der Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte man da geben kann.
Yes. Okay, ja. dann fange ja, ich an.
Also ich weiß, was ich, also ich lasse mich nicht von dir beeinflussen.
Ja, ja, eben. Weiß, also sollst du ja auch gar nicht. Also ja. Ich als derjenige, der so viele Sportdokus gesehen hat schon und auch sagen muss, dass ich mir gute Sportdokus oder meine Lieblingssportdokus immer wieder anschaue. Also da gibt's halt Dokus, die schaue ich mir mindestens ein bis zweimal im Jahr an. Ja. Muss ich sagen, diese Doku war mir persönlich, aber ich bin auch kein so ein Allen Iverson-Fan wie du. Mir persönlich war es was zu dunkel, mir war es zu schwermütig, schon fast deprimierend. Mhm. Und deswegen bekommt die Doku von mir eine 7,0. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel besser als die Reebok-Doku, die wir gesehen haben. Also um Meilen. Ja. Also kann man gar nicht vergleichen. Aber es gibt bessere Dokus immer noch für mich. Und eine Doku, mit der ich das gerne vergleiche, ist, wie ich schon gesagt habe, die Quiet Storm-Doku über Ron Artest. Die tatsächlich, das habe ich gerade eben gegoogelt, wo es die gerade zu schauen gibt, die gibt es auf Vimeo umsonst.
Oh, okay.
Für eine Stunde 50 dauert die und ja, die ist tatsächlich, okay, hat irgendein Fan hochgeladen und die ist nicht runtergenommen worden.
Okay, stark,
vor 20
ja.
Minuten war sie da noch. Also wir alle,
große
für alle, die
Empfehlung.
Große Empfehlung, wer für alle, die diese Doku noch nicht gesehen haben, und ich glaube, die lief nie bei Netflix oder
die ist ja von
irgendwo.
Bleacher Report.
Genau. Deswegen, also die ist schon so ein bisschen ja. Insider, die haben nicht viele gesehen,
ja.
Aber und viele, die K1X gut finden, ja. Die sollten diese Doku auch anschauen, yes. Weil tatsächlich, also so viele Einblendungen und Erwähnungen von K1X gibt's, glaube ich, in keinem offiziellen so NBA-Video wie da. Also das ist verrückt, wie oft da irgendwie das K1X-Video zu sehen ist, das K1X-Logo zu sehen ist. Ja. Ist verrückt, ja. Und wie gesagt, es ist auf Vimeo und ich gebe der Allen Iverson-Doku eine glatte 7,0.
Okay. Ja, dann gibst du einen Punkt weniger als ich, weil ich würde ihr eine 8 geben.
Ich dachte, wo gehst du her?
Okay. Nee, ich habe überlegt, aber, also ich gebe auch nur Ganze und also keine Komma-Ding. Deswegen war so, und eine 9, ich bin mir nicht sicher. Also dafür war es einfach so ein bisschen zu traurig einfach, fand ich. Oder halt zu schwermütig irgendwie fast. Aber es war trotzdem all das, was Allen Iverson auszeichnet. Es war rough, es war real, es war Hip-Hop, es war Basketball, es waren seine Family, es waren interessante Charaktere mit drin. Ich fand die zwei Onkels zum Beispiel, vor allem der kleinere, der war richtig cool. Dann sein Stiefvater quasi, den er aber Dad auch nennt und so. Also das alles zu sehen, fand ich schon sehr interessant. Und dann eben sich irgendwie da so zusammenbasteln zu können, wieso er so geworden ist, wie er ist.
Ja, die Mutter darfst du nicht vergessen.
Genau, Mutter ist natürlich, die schießt den Vogel ab. Also die ist ja verrückt. Ja. Die hat ihn mit 15 bekommen, hat während sie schwanger war noch Highschool-Basketball gespielt und so weiter. Also ganz, ganz wilde Charakter. Und zeigt eben, also für Leute, die ihn noch nicht so kennen, ist es mega interessant, glaube ich. Aber für Leute wie mich, die auch immer Fan von ihm waren, war es schon auch eine kleine Zeitreise.
Ja.
Und das war für mich schon geil. Deswegen vielleicht gebe ich doch eine 9.
Ja.
Ich glaube, ich muss auf eine 9 korrigieren, weil die Zeitreise, das war, also das in mir dieses Gefühl ausgelöst hat, ja, ich weiß wieder, warum ich seine Schuhe wollte und Zeug und keine Ahnung, ich habe es Gott sei Dank nie getan. Ich hätte mir Cornrows gemacht, wenn ich gekonnt hätte, wegen Allen Iverson.
Ich stell mir gerade vor, es taucht irgendwie ein Bild von dir auf, wo du Cornrows hast und das vernichtet dann unseren Podcast, weil wir gecancelt werden, weil du
also ich hatte Ketten und Ohrringe und alles, das hatte ich alles am Start. Ich hatte das What Would Jesus Do Armband dran, das hatte ich auch wegen ihm dran, also wo die Leute dann ja gemeint haben, What Would Jordan Do und so. Das ist schon, also der ist schon auf jeden Fall Role Model, glaube ich, für eine ganze Generation gewesen. Vor allem eben die Attitude, der Look, der Style. Genau, und das dann halt in der Doku noch untermalt mit dem Soundtrack. Also muss sagen, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Szene, aber es war so Public Service Announcement von JC, wo so der Beat so langsam anfängt. Dum, dum, dum. Und dann, allow me to reintroduce myself. Und dann kommt einfach eher. Und das waren schon auch so ein, zwei Gänsehaut-Momente für mich. Deswegen gut, 9 von 10. Hammers. Okay. 10 ist es nicht ganz, weil, wie du auch sagst, das hätte so mit ein bisschen mehr Fanfaren enden können. Ja, genau.
Ja. Wo du gerade Jordan erwähnst, das dürfen wir nicht vergessen, dass natürlich auch der Crossover ein Thema ist.
Selbstverständlich.
Also der Crossover ist ein Thema in der Doku. Und alle, die sich praktisch noch daran erinnern können und vielleicht so ein bisschen Kontext haben wollten oder wissen wollen, wie Allen Iverson jetzt darüber denkt oder was er sich damals dabei gedacht hat, für die ist die Doku genau das Richtige, weil das erzählt er da. Und sogar Jordan sagt auch was dazu. Also ist auf jeden Fall mega interessant.
Yes. Also Empfehlung auf jeden Fall.
Ja.
Genau, NBA.
Lass uns über die NBA reden, weil so langsam, also wir haben jetzt ja so knapp über eine Woche ist jetzt im Kasten.
So 50 Spiele haben die meisten Teams, ne?
Ja, genau. So langsam müssen wir oder muss ich über Austin Reeves reden. Also was Austin Reeves momentan macht, Leute, die das nicht mitbekommen haben, Austin Reeves, und das ist jetzt keine Übertreibung, Austin Reeves spielt momentan wie ein MVP. Und ich sag nicht irgendwie wie ein All-Star, sondern er hat die Stats praktisch von Shai Gilgeous-Alexander momentan. Ja. Hat 35,8 Punkte im Schnitt, 8,5 Assists, 6,8 Rebounds, bei 57% aus dem Feld, 43 von der Dreierlinie und 88 von der Freiwurflinie. Also der könnte, momentan sieht so aus, als ob der auf 50-40-90 Kurs ist.
Ja.
Und das ist was womit keiner gerechnet hat. Und
null.
Ich muss jetzt einfach mal praktisch meinen Hot Take für diese Episode abfeuern. Mhm. Und ich sage, Austin Reeves ist das beste Lakers Eigengewächs seit Kobe Bryant.
So hot ist er gar nicht, will ich meinen, weil das ist tatsächlich, also ich habe ja neulich schon auch, der Kerl ist undrafted.
Yes.
Das ist eigentlich wie das passieren kann, dass so einer nicht gedraftet ist, der ja also jetzt schon seit Jahren gute Leistungen bringt. Ich habe ihn irgendwie falsch eingeschätzt. Ich dachte so, er hat irgendwie wieder nachgelassen. Hat er aber eigentlich nicht. Also auch wenn man sich die Stats über die Jahre anschaut, er steigert sich jedes Jahr.
Jedes Jahr gesteigert,
Und jetzt ist halt wirklich, hat er so ein komplett neues Level unlockt, weil, da macht er hier irgendwie 51, 11, 9. Also verpasst wegen einem Assist, glaube ich, was, oder? Waren es 11 Rebounds und 9 Assists, glaube ich, ja.
Ja,
Einem Assist verpasst er einen 50-Punkte-Triple-Double, so völlig wild. Im nächsten Spiel macht er einen Game-Winner mit dem Buzzer.
Und gibt 16 Assists.
Also es ist unfassbar, was der bisher abruft und mit welcher Selbstsicherheit er spielt. Muss ich sagen, man könnte ihn Stone Cold Reeves Austin nennen, weil es ist wirklich, also es ist, der geht da rein, als wäre es nix, hat halt die Attitude, die er eh schon immer hat, also dieses juckt mich alles nicht mäßig und einfach so frech darauf losspielen, und scheinbar wird er aber halt immer erwachsener, immer reifer und ist jetzt mittlerweile so safe in allem, was er macht, dass der da einfach Spiele abliefert, ja, wie du sagst, auf MVP-Level. Und das ist, also, weiß ich nicht, wer, also klar, man ist jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass Luka Doncic nach 2 Spielen erstmal wieder geparkt wird, aber wer konnte das vorhersehen, dass Austin Reeves irgendwie 35 Punkte im Schnitt macht nach 6 Spielen oder was?
Ja. Und wenn ich sage, er ist das beste Lakers Eigengewächs seit Kobe Bryant, dann muss man das natürlich in Kontext setzen. Man muss sich anschauen, wen die Lakers seitdem praktisch herangezüchtet haben. Ne? Das können ja nur Draftpicks sein oder Spieler, die sie verpflichtet haben, ohne sie zu draften. Wer ist das? Das ist ein Brandon Ingram. Ja. Ich finde, Austin Reeves ist besser als Brandon Ingram.
Ja, safe.
Das ist ein D'Angelo Russell. Das ist ein Larry Nance Jr. Das ist ein Josh Hart. Das ist ein
kannst du alle vergessen gegen
Andrew Bynum, der danach kam und so. Also da ist keiner tatsächlich auf dem Level von Austin Reeves. Nee. Alles, was besser war, haben sich die Lakers über Trades geholt. Ja. Oder Free Agency, also natürlich LeBron James oder Luka Doncic, alles bessere Spieler. Aber Einen besseren Spieler haben sie nicht gedraftet.
Nee, auf gar keinen Fall. Also, wie gesagt, also kannst du lang suchen, dass du, also er spielt auf einem absoluten Top-Level gerade und er schafft es halt mit den Lakers-Reservisten, Marcus Smart ist ja auch noch raus und so, also schafft er das da irgendwie, Spiele zu gewinnen, als unumstrittener Leader-Anführer, Go-To-Guy, Clutch-Option Nummer 1, also es ist crazy, wirklich. Ja. Und dann auch, dass er, ja, also dass er, deswegen fand ich den SGA-Vergleich ganz interessant, er macht es ja tatsächlich ähnlich mit diesem zu seinen Spots kommen. Also er ist jetzt auch nicht so dieser typische ich bin frei, ich fange einen Ball-Shooter, sondern jetzt hat er auch ununterbrochen mehr oder weniger den Ball in der Hand und bestimmt das ganze Spiel und sucht sich aus, von wo er abschließt und so. Das ist schon eine Nummer. Also muss ich sagen. Bin gespannt, wie es sich entwickelt natürlich,
klar,
aber
es ist immer noch
aktuell,
früh.
Puh.
Deswegen, also ich dachte, das müssen wir mal ansprechen, solange es noch hält, weil das kann natürlich in 2-3 Wochen wieder anders aussehen. Aber diese Phase, die er momentan hat, das erinnert so ein bisschen an Jeremy Lin. Also es hat so diesen...
Genau, nur diesen, in Turbocross sozusagen.
In Turbocross, ja. Also es ist gerade so, es ist so, alle reden über ihn und alle sagen, okay, jetzt ist aber die Serie beendet, im nächsten Spiel bricht er ein und dann macht er halt Career High oder dann macht er 16 Assists und Buzzerbeater. Ja. Also gerade ist irgendwie fast kein Limit und deswegen bin ich gespannt, wie lange das noch hält. Ich hoffe, noch ein bisschen länger. Luka Doncic soll ja dieses Wochenende zurückkommen, munkelt man. Also so Sonntag wird, glaube ich, angepeilt, dass er wieder am Start sein wird. Bei LeBron dauert es noch ein bisschen länger. Das wird wahrscheinlich Mitte bis Ende November sein, vielleicht sogar noch länger. Und ich frage mich halt, weil die Lakers ja immer auf der Suche nach einem zweiten Star sind. Ne? Und wenn LeBron James dann seine Schuhe an den Nagel hängt, dann fragen ja sich viele, wer wird das dann sein? Dann werden halt solche Namen wie Giannis oder Nikola Jokic in den Ring geworfen und dass die Lakers auf die warten und Geld zusammensparen und deswegen sich nicht an lange Contracts binden wollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ist, wenn dieser zweite Superstar einfach Austin Reeves ist? Ne? Auf den also man nicht auf den man nicht warten muss. Man muss nicht auf den warten. Man muss nicht, Angst und Bange sein, ob das funktioniert mit ihm. Ne? Ja. Weil das ist ja immer so, dann holen sich die Lakers irgendeinen Superstar und dann funktioniert der nicht in Los Angeles. Ja. Also siehe, Dwight Howard, erster Stint. Und wo dann alle gesagt haben, fuck, auf den haben wir jetzt so lange gewartet. Das funktioniert nicht. Ja. Und oder Karl Malone oder Gary Payton oder Steve Nash. Ja. Das waren alle Spiele, auf die man lange gewartet hat und die praktisch in einer anderen Franchise ihren Höhepunkt hatten.
Ja.
Kam dann praktisch so als Veterans zu den Lakers und dann war es mehr oder weniger schon zu spät, weil sie dann über ihren Zenit hinüber waren oder andauernd nur noch verletzt waren und es hat einfach nicht funktioniert.
Ja.
Bei Austin Reeves funktioniert's und deswegen weiß ich nicht, ob man da noch länger auf irgendwas anderes spekulieren sollte, wenn dieser Spieler schon da ist, jetzt schon funktioniert und jetzt schon mit Luka Doncic harmoniert. Also
genau, und das ist ein großer Faktor. Also die beiden scheinen sich ja auch sehr zu mögen. Also auch so dieses Social Media Comment Trolling und so das Gegenseitige. Das sind Kleinigkeiten, die sehr wichtig sind und die für einen guten Teamgeist und für eine gute Teamchemie sprechen. Und da bin ich halt jetzt weiterhin gespannt, wie wir es neulich schon hatten, was ist, wenn LeBron zurückkommt, wie, also er ist ein intelligenter Basketballer, er ist, also er sollte ja alle möglichen Szenarien schon gesehen haben in der längsten Karriere aller Zeiten. Und jetzt ist es eigentlich nur an ihm, die Situation richtig einzuschätzen und dann seine Rolle für sich richtig zu finden. Und seine Rolle heißt wahrscheinlich 1B anstatt 1A Option zu sein. Und also der Kern aus diesen drei Spielern, der muss funktionieren. Und DeAndre Ayton steigert sich, der sieht auf jeden Fall besser aus wie ganz am Anfang. Also ich glaube weiterhin dran, dass die Lakers großes Potenzial haben. Aber ich bin, also für mich die spannendste Sache dieser NBA-Saison ist the return of LeBron James und wie er das Ganze interpretiert, also wie er die Situation annimmt, weil, naja, das quasi neue Gesicht des Teams hat in den ersten zwei Spielen 91 gescored, dann fällt der aus, dann macht der nächste White Boy quasi dasselbe in grün. Ja. Da musste schon so die Signale erkennen, würde ich mal sagen.
Ja. So. War übrigens ein geiler Nickname, den die Lakers ausgepackt haben für das letzte Spiel, als Austin Reeves zusammen mit Jake LaRavia und
Dalton wie heißt
Knecht, er? Dalton Knecht, ja, ja. Tres Leches.
Ja, genau.
Tres
ja.
Leches finde ich halt ja mega geil.
Ja.
Die drei Weißen, die dann da losgelegt haben, ja, und beide und alle drei über 20 Punkte gemacht haben. Ja, also ich bin mega gespannt, wie sich das entwickelt. Und ja, wenn wir gerade über Luka Doncic reden, dann müssen wir auch ein bisschen über die andere Seite des Trades reden, über Anthony Davis, der sich wieder verletzt hat.
Yes.
Also das wird immer schlimmer für die Dallas Mavericks. Also dieser Trade auch für die Fans, die jetzt gehofft haben, okay, wir haben jetzt Cooper Flagg und wir haben Anthony Davis, vielleicht können die beiden zusammen als Achse irgendwas reißen. Und jetzt hat sich Anthony Davis wieder mal verletzt, wie ich es praktisch schon kenne als Lakers-Fan. Ja. Das ist jetzt keine Überraschung für Leute, die sich mit der NBA beschäftigen. Die wissen, dass Anthony Davis ist so ein bisschen Mr. Glass. Ja. Der ist irgendwie ständig verletzt.
Ja, gut, ist halt, sah halt wieder auch irgendwie komisch aus, so kurz die Hand gehoben, während das Spiel läuft und direkt zur Ersatzbank. Ich glaube, Achillessehnenprobleme waren es.
Mhm.
Gut, dass da nichts gerissen ist, aber das ist natürlich eine, ja, große Warnung, wenn man da ein Problem hat, sollte man ganz vorsichtig sein, weil wenn die irgendwie gereizt ist oder sonst wie in Mitleidenschaft gezogen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann wirklich reißen könnte in einer blöden Situation auf dem Feld natürlich höher. Und das braucht kein Mensch. Und da bin ich aber auch sehr gespannt, wie man jetzt mit sowas dann weitermacht, ne? Also weil man muss ja eben entsprechend vorsichtig mit Geduld da jetzt rangehen. Geduld haben sie nicht. Kyrie ist eh schon ewig raus. Cooper Flagg ist natürlich so krass im Spotlight. Ja, du bist so, also die Situation ist nochmal eine ganz andere Nummer-1-Pick-Situation, wie wenn du jetzt bei irgendeiner Gurkentruppe landest, die eh seit ein paar Jahren immer nur 20 Siege pro Saison macht.
Ja.
Nee, du bist jetzt bei den Mavericks, die das Gesicht ihres Teams verloren haben, den talentiertesten White Boy aller Zeiten quasi. Und dann kommst du als der nächste White Boy hinterher und die Leute denken so, oh, geil, passt ja, wir können den quasi in Anführungszeichen 1:1 ersetzen.
Ja.
Und damit tut man dem halt keinen Gefallen, weil er, also der hat eine Drucksituation jetzt. Also Druck ist sowieso immer da, wenn du der Nummer-1-Pick bist, aber unter den Umständen in diesem Umfeld,
ja,
boah, da wird jetzt jedes Spiel genau unter die Lupe genommen. Oh, er hat zu wenig Assists und das kann er nicht. Und da, klar, umso krasser, wenn er dann so einen Dunk wie das Poster neulich macht. Das geht dann natürlich direkt wieder viral, also auch zu Recht. Aber ja, ist keine einfache Situation für ihn auch. Und deswegen jetzt mit den Verletzungen der beiden besten Spieler im Kader plus mit dem, muss man leider auch sagen, Klay Thompson ist nicht mehr Klay Thompson. Das wissen wir, glaube ich, mittlerweile jetzt dann auch alle. Ist tough. Ja. Also wenn du da halt einen Klay Thompson hast, der dir, ich weiß gar nicht, hat er überhaupt einen zweistelligen Punkteschnitt bisher? Also fast immer, wenn ich den Boxscore check, ist er eher so bei 5, 6, 7, 8 Punkten. So. Und das ist natürlich auch nicht das, was die Mavericks brauchen und auch nicht, was Cooper Flagg braucht. Spannend. Also muss ich sagen, dafür gibt es in Texas jetzt halt anscheinend eine neue Superpower und die Spurs zerlegen weiterhin alles. Wembanyama spielt weiterhin wie aus dem Videospiel und sie sind immer noch ungeschlagen und haben den besten Start. Und das muss man sich bei den Spurs natürlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Den besten Start ihrer Franchise-Geschichte jetzt hängen die.
Das ist krass, ja.
Mit einer der jüngsten Mannschaften, die sie wahrscheinlich jemals ins Rennen geschickt haben. So. Also die haben ja nur Talent und Talent um Talent. So. Ist krass, muss ich auch sagen. Also crazy. Dylan Harper, auch, also ja, ist tatsächlich ein Spieler, wo ich sage, der wird, glaube ich, mal All-Star.
Ja, den hätte ich mir halt holen sollen.
Ja, den hat er
in meinem Fantasy-Team und nicht Ace Bailey. Weil wenn wir jetzt ein bisschen das Thema wechseln auf Fantasy League, dann ist Ace Bailey bei mir eine krasse Enttäuschung gewesen.
Ja.
Den habe ich auch, musste ich einfach abgeben.
Ich glaube, der hat 0 und dann 2 in den ersten beiden Spielen gescored oder
der
so.
0, 2, 1 oder so gemacht. Also das habe ich noch nie erlebt.
Ja,
den musste ich loswerden, dann musste Jakob Pöltl kappen, weil der auch nichts auf die Reihe bekommen hat, sogar jetzt irgendwie verletzt ist und anscheinend irgendwie auch um seine Minuten kämpfen muss, weil irgendwie der Rookie von der, also nicht Rookie, aber auf jeden Fall ein Center von der Bank anscheinend ihm die Minuten streitig macht und der hat irgendwie ein 16-Punkte-Spiel gemacht und musste ich Pöltl auch loswerden. Lass uns mal einfach ein bisschen über unsere Teams sprechen, wer da gut ist, wer eine Enttäuschung ist und wer vielleicht eine Überraschung ist, weil ich habe tatsächlich eine Menge Enttäuschungen bei mir im Teams, von denen ich dachte, dass sie durchstarten. Jalen Suggs ist so ein Spieler, von dem ich dachte, das ist jetzt seine
Saison.
Da
können wir aber gleich jetzt nochmal abbiegen. Nicht nur Jalen Suggs, sondern leider Gottes ist Orlando bisher. Also ich weiß nicht, ob die nicht damit klarkommen, dass jeder sie jetzt irgendwie zu den Favoriten zählt oder so.
Mhm.
Aber die zünden ja gar nicht. Also da, ich habe noch kein Spiel jetzt gesehen. Bin jetzt mal gespannt, was demnächst da so in den Streams kommt, weil eigentlich sollte die NBA ja da gucken, dass die deutschen All-Stars quasi mal für den europäischen Markt zu einer passenden Zeit spielen.
Mhm.
Das sieht bisher, ich glaube, 2-4 ist die Bilanz nach den ersten 6 Spielen.
Ja, ja.
Wir haben gesagt, sie sind kurz davor, ein Contender zu sein. So sieht es bisher gar nicht aus tatsächlich. Ich habe nämlich den Paolo Banchero und der spielt natürlich grundsätzlich gut. Aber es scheint, als hätte er irgendwie 1-2 Gänge zurückgeschalten im Verhältnis zu dem, was er das Jahr vorher gemacht hat.
Nimmt er weniger Würfe oder was?
Ja, insgesamt lesen sich die Stats einfach ein Level schlechter. Also so also von Punkten über Rebounds alles so ein bisschen. Und ich muss auch sagen, auch Franz Wagner zündet nicht so, wie ich das gehofft hatte.
Mhm.
Das ist natürlich ein Neuzugang, ja. Aber man hat so gedacht, okay, die waren so stark, die haben so ein Potenzial, die haben in den Playoffs irgendwie jetzt ein, zweimal ein bisschen scheiße ausgesehen, aber hey, da lernt man dazu, dann wird man im nächsten Jahr besser. Kann nur nach oben gehen bei denen. Und jetzt holen sie noch Desmond Bane dazu und man denkt so, krass, der Typ, der irgendwie vor 1-2 Jahren 24 Punkte im Schnitt gemacht hat oder so bei den Grizzlies und so aus dem Nichts einer der besten Two-Way-Shooting Guards der Liga geworden ist und so, okay, cool.
Ja.
Und der zündet halt zero tatsächlich, also im Verhältnis. Und da muss ich sagen, ist es halt dann eine super beschissene Mischung, wenn dein Backcourt irgendwie schon mal nicht aus dem Arsch kommt und dann halt deine zwei vermeintlichen Topstars oder nicht nur, also klar, dein Forward-Duo auch so ein bisschen unter den Möglichkeiten bisher spielt. Also, boah, da bin ich gespannt, wann die das Ruder rumreißen, wie sich das entwickelt, weil, da haben wir ein bisschen was anderes uns vorgestellt. Also ich hätte jetzt nach 6 Spielen gedacht, dass sie vielleicht statt 2-4 eher 4-2 oder sogar 5-1 oder so dastehen.
Ja.
Aber ja, 2 Siege aus 6 Spielen, naja, ist jetzt nicht überragend.
Ja, klassischer Fehlstart. Mal schauen, ob sie dann irgendwann die Kurve kriegen.
Also es sind ja noch über 70 Spiele.
Es ist noch sehr früh. Aber es ist nicht so, wie du starten willst. Du willst nicht direkt irgendwie einen Fehlstart hinlegen und dann musst du dann irgendwie hinterherlaufen.
Ja.
Weil das kann halt einfach wichtige Energie kosten, die du dann irgendwann brauchst.
Ja, du willst deinen Rhythmus halt finden gleich am Anfang und deine Identität. Und die haben sie anscheinend bisher irgendwie noch nicht so richtig.
Ja, oder das merkst du ja halt auch bei vielen Teams, die dann irgendwie darum kämpfen müssen, ins Play-In zu kommen und dann da irgendwie sich voll verausgaben und dann im Play-In einfach out of gas sind und dann einfach nichts mehr da ist, weil sie halt die letzten 3-4 Wochen praktisch jedes Spiel war wie so ein Playoff-Spiel, jedes Spiel war so ein Must-Win und dann, wenn es dann praktisch in eine Serie geht, dann geht man da unter und das würde ich den Orlando Magics halt nicht wünschen.
Nee, ich auch nicht.
Ja. Wie gesagt, also Jalen Suggs, absolute Enttäuschung bei mir. Pöltl habe ich gekappt. Ich habe Ace Bailey gekappt. Dafür habe ich mir Korn Knippel geholt. Mhm. Und tatsächlich sagen die Amerikaner Knippel, weil die haben uns das ja gefragt, ob sie Knüppel oder Karnippel sagen. Sie sagen Knippel einfach. Den habe ich mir geholt und der ist solide. Das ist jetzt nicht, wird jetzt nicht Rookie of the Year, aber der macht seine, weiß nicht, 15-8 oder so, 14-8 macht der pro Spiel. Das ist vernünftig. Aaron Gordon, der natürlich losgelegt hat wie ein Irrer mit seinem 50-Punkte-Spiel, macht seitdem, macht er nur noch einstellig.
Oh ja.
Und ist jetzt bald so praktisch wieder komplett auf seinem normalen Schnitt, weil er nur noch so 8-9 Punkte jetzt macht. Ja. Das nervt mich unglaublich. Lauri Markkanen war der nächste, den ich in meinem Team habe,
ja, der auch
ein 50er Spiel schon gemacht hat und so praktisch so fast 30er, 35er Schnitt hat. Ja. Der ist gut, aber ich habe natürlich auch Anthony Davis. Und der ist jetzt erstmal raus, der wird wahrscheinlich auf die Injury List kommen. Und dann weiß ich nicht, das war mein höchster Pick, glaube ich. Und für alle, die es nicht wissen, also ich hatte den 9. Pick im Draft von 10 Teams, also vorletzter, und konnte mir dann natürlich schon abschminken, irgendwie Jokic, Luka Doncic oder SGA oder so zu bekommen. Und Anthony Davis war halt der beste Spieler, der noch da war. Auch von Yahoo so empfohlen. Musste ich nehmen.
Ja, gut, steckst du nie drin. Aber wie gesagt, die Saison ist noch lang. Also ich habe auch drei Leute gepickt, von denen ich wusste, dass sie verletzt sind, weil ich ja dann wusste, dass ich die parken kann. Bei zwei davon hoffe ich, dass es demnächst mal soweit ist, dass sie dann angreifen, weil eigentlich las sich das vor allem bei De'Aaron Fox.
Ah, okay,
so, als wird er irgendwie nur ein oder zwei Spiele verpassen. Jetzt haben sie 5 oder 6-0 als Start hingelegt. Also klar, gibt da dann auch keine Dringlichkeit. Ist ja für ihn entspannter, dann lieber 100% fit zurückzukommen.
Spielt der Castle die 1 jetzt?
Genau, ja, doch. Ich glaube, der hat der.
Gut,
ist
dann
gestartet.
Haben sie ja eh nichts. Ja. Sie haben jetzt keinen Stress.
Also, die haben den Castle und den Harper, auch der wirklich, also der kann zum Korb ziehen, da fällt dir nichts mehr ein. Das ist verrückt. Also wirklich, der wird All-Star.
Ja, Filipino halt.
Nach einem Spiel, das ich da gesehen habe, habe ich gesagt, okay, krank. Dass sie den gepickt haben, perfekt. De'Aaron Fox habe ich. Tyler Hero habe ich. Da gibt es auch noch kein Update.
Geschichtsprofessor.
Ja, genau. Also einer der smarteren Spieler der NBA. Der aber letztes Jahr irgendwie 24-7 im Schnitt hatte oder so und auch, also der war krass und irgendwie 6-7 Assists oder so. Und keine Ahnung, was die Heat machen. High Octane Offense bisher, haben irgendwie vorgestern oder die Woche einmal 144 gedroppt und so. Also wenn das der Ansatz ist, dann passt der Kerl natürlich perfekt rein, weil der ist ja komplett feuerfrei. Und ich habe Kyrie auch, das war, glaube ich, mein letzter oder vorletzter Pick, habe ich Kyrie genommen. Ich habe keine Ahnung, wann er zurückkommen wird. Den haben nur 37% aller Fantasy League-User in ihrem Kader.
Ja.
Weiß ich nicht. Die anderen beiden haben 99 oder 100%. Deswegen, da ist eine safe bet, glaube ich. Aber dadurch habe ich natürlich dann auch ein paar so Pickups direkt gemacht durch die Verletzten, die ich habe. Und das finde ich dann tatsächlich immer so ein bisschen das Knifflige an dieser Fantasy League, weil wenn einer von denen, die du dann da holst, sich mausert und dann kann ich den immer nicht abgeben, dann ist immer so, okay, fuck. Aber also ich werde da wird jetzt keiner auf dem Niveau von De'Aaron Fox spielen normalerweise so. Aber ich habe ein paar interessante Leute, weil du auch gerade gesagt hast, der Hornets Rookie Knippel. Ich habe seinen Kollegen aus der Starting Five, den Kalkbrenner, habe ich mir geholt.
Geil, Knüppel und Kalkbrenner.
Und der Kerl, ich weiß nicht, also ich muss mal mir anschauen, wie das aussieht, was der macht. Der ist, glaube ich, 7'1" oder so. Also der hat bisher, der hat kein Monsterspiel bisher abgeliefert, aber der hat Spiele, ich glaube, der hat einmal 7 von 7 aus dem Feld gehabt für 17 Punkte.
So ein bisschen so ein Walker Kessler, glaube ich.
Ja, genau. Also so ein langer Weißer einfach, der irgendwie relativ basic auch spielt.
Ja, der, also der holt jetzt auch
keine,
nimmt.
Genau, und der holt aber keine Monster Rebounds, der hat immer so 6-7 Rebounds bisher oder so. Mhm. Aber das ist richtig krass. Also der ist ein super Pickup und tatsächlich, den hätte ich vielleicht gedraftet, wenn wir die Kategorie Offense Rebounds gehabt hätten. Ich habe mir mal wieder, wie eigentlich gefühlt jedes Jahr, Steven Adams jetzt dazu verpflichtet. Und nice. Das ist bisher tatsächlich voll aufgegangen, weil der haut die Double-Doubles raus.
Kriegt der Spielzeit.
Okay. Der hat in dem einen Spiel, was hat er gespielt? 15 Minuten, hat irgendwie 13 Rebounds geholt. Und im nächsten hat er 20 Minuten gespielt und hat 12-12 gehabt oder so. Also der macht sein Zeug. Und genau, da bin ich bisher happy. Und insgesamt, keine Ahnung, ich bin auch so, das ist ein bisschen durchwachsen. Ich habe ja neulich noch gesagt, Most Improved Player, Shaedon Sharpe. War ich vielleicht auch ein bisschen voreilig, okay, es ist erst eine Woche, aber bisher weiß ich nicht, der startet super wild. Der hat anscheinend alle Erlaubnis, die man haben kann, aber der macht halt dann immer so 7 von 24 und sowas. Das ist halt so, ja, okay, Alter, du kannst nicht 24 Würfe nehmen und 17 Punkte machen. Also da hätte mir mein Coach eine reinkaut wahrscheinlich früher. So, das ist ganz hervor, also das ist schon hart. Und das macht er halt gefühlt jedes zweite Spiel so. Also ja. Da ist nämlich tatsächlich True Holiday, so schaut's bisher aus, ist der beste Spieler der Blazers. Ich dachte eher, der geht in so eine Veteran-Role, aber der hat sehr, sehr stabile Stats.
Ja, so. Wenn wir schon von Injury-List reden, dann kann ich auch gleich beichten, dass ich Jason Tatum auf meine Injury-List genommen habe.
Ja.
Keine Ahnung, ob der diese Saison an den Start gehen wird, aber man hat halt 4 Injury-List-Spots und einen davon hat bei mir der Tatum, dann habe ich Jaden Ivey,
ja.
Dann habe ich DeJounte Murray und ich musste natürlich Benedict Mathurin jetzt auf die Injury-List tun.
Ja, der ist bitter.
Der richtig bitter ist, der gestartet ist, praktisch wie der beste Spieler der Indiana Pacers, sich so komplett vollkommen bewusst anscheinend, dass er jetzt the man ist, alle schauen auf ihn und er hat abgeliefert und dann verletzt er sich. Er ist jetzt week to week, keine Ahnung, wie es nächste Woche aussieht. Ich hoffe, dass er da wieder am Start sein wird, aber das hat wehgetan, weil ich so ein bisschen Punkte vermisse. Und
ich habe ja die Pacers besser eingeschätzt als du. Du hast ja gesagt, so, die legen jetzt die komplette Bauchlandung hin und leider muss ich dir so far beipflichten, weil shit, Mann, also da geht ja gar nichts. Und dann, also die haben ja jetzt noch Verletzungspech zu ihrem Verletzungspech.
Ich wollte gerade sagen, das hat vielleicht was damit zu tun.
Komplett wild. Dann ist so, okay, Halliburton out for season.
Ja.
Naja, wen haben sie dann? Andrew Nembhard und TJ McConnell. Ja, TJ McConnell, der ist eh erstmal verletzt. Ja, geil, dann kann der Nembhard ja richtig loslegen. Ja, nach einem Spiel, bumm, ist er verletzt. Also das ist halt so, dann der Mathurin verletzt. Und dann trotzdem ist so, checkst die Stats und dann so Neesmith 5 Punkte. Das ist halt natürlich so, boah, schwierig, ja. Also ich finde, also mir macht das voll Bock, dass wir jetzt wieder die Fantasy League spielen, weil man sich einfach so auseinandersetzt mit der Materie, gleichzeitig auch eben die Möglichkeit jetzt hat mit Prime und bei mir halt mit Sky, die Spiele zu gucken. Tatsächlich bei Prime, das wusste ich vorher nicht, ich dachte tatsächlich, alles, was gezeigt wird in Deutschland, sind die nationally televised Games mit der Prime-Crew.
Ja.
Das ist aber nicht der Fall. Also das Spiel Spurs gegen Nets war die Local-Übertragung aus San Antonio. Das heißt, man hatte die Heimkommentatoren von den Spurs.
Ja, und bei mir wurde noch eingeblendet, irgendwie, man würde die deutsche Crew... Also man hätte den Ton der deutschen Crew so mit dabei, aber ich hatte die Briten. Ich weiß nicht warum.
Genau, also das ist auch, selbst wenn die Studio-Crew am Start ist quasi mit Dirk und so weiter, checke ich auch nicht ganz, ist immer, wenn so diese Game-Breaks sind, weil du ja keine Commercials siehst, labert irgend so ein Brite mit einem Ami. Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Also gesehen habe ich die nicht. Ich habe immer nur die Stimmen
gehört. Hört sie halt die ganze Zeit.
Aber das war auch ein bisschen strange. Genau. Und du kannst aber auch bei dieser Spurs-Nets-Übertragung zum Beispiel, konnte man switchen zwischen Deutsch oder in dem Fall dann halt eben keine Ahnung, Bally Sports, San Antonio oder was auch immer dann der.
Lakers gegen Memphis wird ja morgen, glaube ich, auf Amazon Prime gezeigt.
Genau.
Ist zwar um 2.30 Uhr in der Nacht, aber ich glaube, vielleicht, wenn ich wach bleibe, dann schaue ich mir das an. Ich weiß gar nicht mehr, welches Team haben wir in der Pacific Division als Schlusslicht gehabt? Phoenix oder Sacramento?
Phoenix.
Okay.
Ja.
Ah, okay, ist sind auch, beide auf 1-4.
Genau, also Sacramento ist auch ist spannend, Mann. Also finde ich irgendwie, ich finde es super schade für Dennis Schröder. Weil das so, naja, eigentlich ist es ein geiles Umfeld für ihn, so er hat gute Möglichkeiten, aber irgendwie, auch der Sabonis ist, glaube ich, nicht ganz so geil reingekommen bisher in die Saison. Weiß ich nicht. Klar, DeRozan fehlt noch, aber irgendwie bisher schaut es auch nicht so geil aus, was die da machen. Also, weil es waren jetzt nicht nur die Heavyweight-Gegner. So.
Ja.
Also bis dato, ich meine, im Großen und Ganzen müssen wir jetzt so nach einer guten Woche sagen, oder eineinhalb Wochen oder was, ist okay, was wir bisher so ist okay, aber bei einem Team haben wir so komplett daneben gelangt, sind die Chicago Bulls tatsächlich, die ich glaube weiterhin ungeschlagen sind.
Ja.
Ja.
New Orleans, bisher noch ohne Sieg.
Ja.
Haben wir die als Schlusslicht?
Ja.
Okay, gut.
Die haben wir als Schlusslicht. Und da muss ich sagen, da bin ich heilfroh, dass mir irgendeiner Trey Murphy III weggedraftet hat in der Fantasy League. Weil den hätte ich zu 100% genommen, weil der einfach letztes Jahr, zweite Saisonhälfte, fast gespielt hat wie ein All-Star. Auch brutaler Athlet und so. Der kriegt gar nichts hin. Gar nichts. Da bin ich froh, dass ich doch wieder Cam Thomas von den Nets habe, der tatsächlich, falls die NBA doch mal am All-Star-Weekend ein One-on-One-Turnier machen würde, wäre, glaube ich, Cam Thomas so ein absoluter Dark-Horse-Kandidat, dass der komplett jeden zerlegt, weil also der, was der auch gegen die Spurs veranstaltet hat, der Kerl ist, der ist gestört, Mann. Ja. Also den feiere ich krass. Also der ist, glaube ich, fast uncoachable zwar, weil er irgendwie, ich glaube, der ist, ich weiß nicht, ob der in einem guten Team funktionieren kann, das mit wirklich einem Gameplan und einem System spielt.
Ja.
Aber wenn du dem einfach einen Ball gibst und sagst, mach, krank.
Der wäre was für Washington praktisch.
Genau.
Ja. Also so ein Team, was irgendwie keine Ambitionen
Brooklyn
hat.
Brooklyn ist ja so ähnlich. Also
ja, stimmt. Also
ist schon ganz gut aufgehoben.
Ja. Ich habe noch Zion Williamson habe ich noch in meinem Team, der auch losgelegt hat wie die Feuerwehr mit 27 Punkten im ersten und 27 Punkten im zweiten.
Ja.
Dann leider verletzt war fürs dritte Spiel und dann im nächsten 11 gemacht hat, aber auch nur 8 Würfe genommen hat. Und das bringt mich so ein bisschen auf den Trichter, dass der wahrscheinlich noch nicht wieder ganz fit ist. Ich hoffe, dass der sich wieder fängt. Ansonsten, ja, Mai, ist natürlich noch sehr früh in der Fantasy-League-Saison. Aber ich kann jetzt schon sagen, glaube ich, dass ich das nicht gewinnen werde. Ich werde so ein Mittelfeld
umkipsen. Also ich habe die erste Woche auch verkackt quasi, aber man steckt ja eben nicht drin. Also weil am Ende spielen ja die Spieler, also du steuerst da ja nichts, du stellst ja immer nur auf. Und ich meine, du hast jetzt selber, oder wir haben jetzt selber ein paar Beispiele genannt von Spielern, die noch nicht so reingegangen sind, wie man es eigentlich erwartet hätte. Und ich denke schon, wenn die sich fangen und so. Also ich habe auch die ersten zwei Spieltage, dachte ich so, oh Gott, was hast du gedraftet? Du hast dich ja voll verschätzt. Und zum Beispiel Jalen Duren von den Pistons, der die ersten zwei Spiele, dachte ich, okay, was ist mit dem?
Hast du den?
Ja, und auf einmal ist er eine Double-Double-Maschine, aber auf komplett. Macht irgendwie so 24-13 und sowas, also so richtig gut. Ja, voll. Also, aber so habe ich es mir auch ausgemalt gehabt. Deswegen, also ich habe da jetzt schon noch ein bisschen Geduld, weil, und ist auch gut, dass wir nicht ganz so viel hin und her wursteln mit Droppen und neue Spieler dazu holen und so. Sondern das auf 3 pro Woche beschränken, weil ja, dadurch hat es nicht diese ätzende Dynamik, dass irgendwie quasi Mord und Totschlag ist, wer die begehrtesten Spieler, die gerade mal für ein Spiel heiß laufen, irgendwie sich holt.
Ja. Das Negative ist halt, dass man Spieler, die ein gutes Spiel gehabt haben, die dann aber komplett scheiße sind, die ganze Woche am Schuh hat. Wie zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber den habe ich mir nach dem ersten guten Spiel, habe ich mir den gekrallt.
Ja.
Das war irgendwie sehr früh in der Woche, so montags oder dienstags. Und seitdem versagt er. Und den würde ich sofort gerne droppen. Muss den aber jetzt noch die ganze Woche durchziehen.
Ja, das hatte ich mit Chris Middleton, der bei seinem Milwaukee Return eine typische Chris Middleton-Statline abgeliefert hat und danach auch so maximal mittelmäßig nur noch ist. Ja. Aber ja, gut. Gaudi ist es, ne? Also es macht auf jeden Fall Spaß. Und wie gesagt, ich finde halt einfach interessant, wie sehr du dann dich wieder auf die Materie einlässt, wie, was für ein Deep Dive das ist, wie du jeden Tag alle Informationen aufsaugst, nicht nur die Stats, sondern auch so, wie verhält sich mit den Verletzungen, was sind die Prognosen, dann auch dieses, die jetzt, wo man jeden Tag auch aufstellen muss, weil Yahoo irgendwas geändert hat, dass das jetzt Premium-Bezahlfunktion ist, dass man die ganze Woche auf einmal aufstellen kann. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich,
ich kann bis, das.
Ja, ich nicht.
Jeden Tag kann ich es für die ganze Woche aufstellen.
Das ist von Arsch, Mann.
Ich weiß nicht, was du da machst. Du machst schon am Handy, ne?
Ja. Ja, also. Das ist so ein lilanes Schloss quasi.
Das war und bei dann, mir nur an einem Tag da und jetzt ist es weg.
Ist jeden Tag. Und ich treibe das aber trotzdem auf die Spitze. Tatsächlich habe ich am Wochenende, da haben alle 10 gespielt, beziehungsweise 11 hätten bei mir gespielt und ich musste mich halt entscheiden und Jaylen Brown war die ganze Zeit Game-Time-Decision. Ist ja jedes Spiel bisher, ist voll nervig. Ja. Und dann habe ich wirklich gewartet bis eine Stunde, bevor das Spiel losgeht oder so. Und dann war so, okay, er wird spielen, gut, ich lasse ihn drin. Weil, und dann hat er, das war, glaube ich, dann das Spiel, wo er 42 oder was gemacht hat neulich. Nein, deswegen hat es sich auch gelohnt, aber das finde ich dann schon spannend, dass man dann so sich da so reinfuchst und halt so richtig so nerdig, wie es nur geht, einfach so eintaucht in die NBA. Ja. Also deswegen, das taugt mir schon sehr. Was mir allerdings nicht so taugt an der NBA, und das habe ich dir neulich schon per Video geschickt.
Ah ja.
Leidiges Dauerthema im Profisport allgemein, in der WNBA eine komplette Katastrophe wieder gewesen, auch letzte Saison. In der NBA auch schon seit Jahren ein Problem. Die Schiedsrichter. Was passieren in der NBA für absurde Sachen, die einfach nicht gepfiffen werden, die dann komplett durchs ganze Internet gejagt werden, wo dann auch noch jeder eine andere Meinung zu hat. Und
ich wollte gerade sagen, zu dem Giannis-Ding gibt es halt echt 1000 Meinungen.
Ja, und was ist das? So, und das ist, also man sagt ja jetzt, genau, dass der sogenannte Gather Step, das heißt, wenn man jetzt einen klassischen 0815 Korbleger nimmt, man macht beim letzten Dribbler den ersten der drei Schritte, weil der letzte Dribbler ist dann der quasi sogenannte Gather Step, dieser Schritt, weil man da den Ball aufnimmt, gathered. Ja, also für alle, die jetzt da nicht so drin sind. So, wenn man das jetzt schulbuchmäßig macht, wie man es halt als Anfänger auch lernt, dann ist es ja quasi, wenn ich einen Rechtskorbleger mache, dann mache ich quasi beim Aufsetzen vom Ball, geht mein linker Fuß auf den Boden und dann nehme ich den Ball auf und mache meinen rechten und linken Kontakt und gehe hoch. Somit habe ich zwei Schritte gemacht. Wenn man jetzt den ersten, also diesen Gather Step dazu zählen würde, 3. So, und dann gibt's diese Aktion von Giannis, wo er wieder Coast to Coast geht und den letzten Dribbler, einen Meter hinter der Dreierlinie ungefähr macht. Und dann tatsächlich sein sogenannter Gather Step aus 3 Kontakten besteht. Ja. Also er macht wirklich 3 Schritte, während er den Ball aufnimmt, in Anführungszeichen, und dann noch 2. Also insgesamt quasi 5. Das heißt, er hat quasi statt der erlaubten 2 Kontakte mit Ball in der Hand eigentlich nach normalem Ermessen 4 gemacht. Also einen monster offensichtlichen Schrittfehler. Und jetzt kommt aber die NBA und sagt quasi, dass die Regel, und das habe ich vorher noch nie gehört, und das ist mir auch, also das ist auch komplette Scheiße, tut mir wirklich leid, das ist einfach kompletter Bullshit.
Dass die man so Regel viele ist, machen kann.
Dass der Gather Step quasi so lang zählt, wie der Ball nicht ruht in der Hand. Das heißt, Giannis, für alle, die das Video gesehen haben, Giannis macht ja den Dribbler und der Ball dreht sich in seiner Hand weiter.
Ja, aber seitlich und nicht,
genau,
er hat ihn nicht so.
Genau,
ja.
er hat nicht die Hand unterm Ball, sondern seitlich und der Ball dreht sich weiter und dieses quasi Drehen des Balls verwandelt dann seine drei Schritte in den einen Gather Step und dadurch ist es quasi nach NBA-Regeln eine legale Aktion gewesen. Und da muss ich sagen, bei aller Liebe NBA, aber verarscht euch doch nicht selber, was ist denn das? Der Kerl rennt, also das kann doch nicht dein Ernst sein, der Kerl läuft aus 10 Metern, schafft der, oder fast 12 Metern, weil er ja eigentlich den Ball aufnimmt bei 10 Metern, ja, ungefähr. Da nimmt er den Ball eigentlich auf, da bricht er seinen Dribbling quasi ab. Und von da aus geht er dann bis zum Korb, oder was? Also er macht ja dann nicht so einen ganz klaren Layup, sondern es war ja dann mehr so ein Fallaway
übers Brett, ne?
Übers Brett-Ding. Ja. Aber so, er kommt quasi bis zum Korb aus 10 Meter Entfernung mit einem Dribbler, weil die NBA sagt, aha, der Ball dreht sich noch. Das heißt, du kannst, also theoretisch hätte er auch, wenn er Stutter-Steps gemacht hätte, da 11 Schritte reinbekommen.
Richtig.
Oder was. So, also was ist das? Das ist so ein Scheiß. Also bei aller Liebe, da, also so, wenn ich solche Videos sehe, da gibt's nur diesen Kopfexplosions-Emoji bei mir. Genauso sehe ich da aus. Also das ist unfassbar. Das ist, also, ich check das nicht.
Ja, da hat sich tatsächlich das gesamte Internet drüber aufgeregt.
Wahnsinn.
Also, das war in meiner Timeline, also weiß nicht, 10, 12 Mal und jedes Mal standen andere Kommentare drunter, ja. Ah, ich bin Schiedsrichter und hier, das sieht so und so aus und deswegen und ja, also jeder hat sich darüber das Maul zerrissen. Jeder
ja,
hatte eine Meinung.
Aber also sorry, nach einer klassischen Schrittfehler-Definition ist es ein Schrittfehler.
Es sah natürlich, also auch für mich sah das sofort nach Schrittfehler aus. Und dann lese ich aber halt die Kommentare der Schiedsrichter, die so tun. Also als wäre die Regel schon immer da gewesen, hey, das ist ein ganz klarer No-Travel-Call, das ist kein Schrittfehler und so. Und dann weiß ich nicht. Dann denke ich mir, okay, dann könnt ihr alles
machen. Und da, also wie gesagt, da heißt dann, also da kann man es dann eben nach Regelwerk begründen und dann sage ich, ja okay, ich finde es zwar von Arsch, aber mein Gott, dann haben sie halt anscheinend recht, weil wenn die NBA solche komischen Wischiwaschi-Regeln da einführt, die du dehnen und auslegen kannst, wie du magst, okay, dann ist es anscheinend laut NBA zu Recht kein Schrittfehler. Aber, weil ich auch gerade gesagt habe, ich reg mich über die Refs auf, wenn du den Ball aufgenommen hast und unten im Blowpost an der Baseline bist und dir einen Foul abholen willst als Shai Gilgeous-Alexander und dabei 5 Kontakte machst und das nicht gepfiffen wird, dann sind die Schiris schon komplett von Arsch. Also wer das nicht gesehen hat, könnte auch nochmal googeln, aber das war wieder was, wo ich mir so gedacht habe, ja okay, also du erzählst jedem Kind, das Basketball lernt, wie wichtig das ist, die Füße am Boden zu lassen, die Füße nicht anzuheben, wenn du den Ball aufgenommen hast. Also mindestens dein Standbein quasi festzulegen. Also was in der Situation auch eventuell sinnvoll gewesen wäre, war aber nicht zwingend nötig. Aber statt eben beide Füße stehen zu lassen, hat er halt Tippelschritte in einer Tour gemacht und hat sich halt mords hin und her bewegt. Zudem er eigentlich meiner Meinung nach einen Offense-Foul macht. Am Ende des Tages kriegt er 2 Freiwürfe, es wird weder Offensivfoul noch Schrittfehler gepfiffen und das sind halt Sachen, da macht sich die NBA einfach lächerlich.
Die Pfiffe, die SGA bekommt, das ist auf einem ganz anderen Level, das ist frustrierend. Die OKC Thunder-Fans sind wahrscheinlich froh, aber also als Gegner oder als Fan von dem gegnerischen Team, da sind einfach Sachen dabei, da musst du die Augen verdrehen.
Ja. Ja, aber das muss kurz raus, da rege ich mich wahrscheinlich die Saison, weil ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit investiere in das Ganze, wahrscheinlich jede Woche drüber auf, aber das waren 2 Szenen, keine Ahnung, wo man sich einfach denkt, hä, what? Und das eine dann eben sogar noch so verargumentiert wird, dass es laut NBA-Regeln sogar legal war, naja. Wenn du solche Regeln willst, dann gern, aber das ist ein Handball-Move und kein Basketball mehr.
So. Okay. Gut, dann haben wir es für diese Episode, oder?
Ja, ich denke auch. Also mir brennt nichts mehr unter den Nägeln. Wie gesagt, Schaut, wer ein Prime-Abo hat, schaut die Doku und am besten auch ab und zu mal ein bisschen NBA, weil es ein cooler Nebeneffekt, dass das jetzt da läuft.
Ja.
Ansonsten habe ich für heute nichts mehr, was mir auf der Seele brennt.
Ja. Noch ganz kurz, für Leute, die Michael Jordan mögen, seinen Kommentar über Load Management könnt ihr euch gerne mal anschauen, seine Meinung dazu. Wir haben es ja schon in der letzten Folge berichtet, dass Michael Jordan jetzt so eine kleine Kolumne hat auf NBC, wo er also so einen kleinen Einspieler, wo er was zu verschiedenen Themen des aktuellen Basketballs sagt. Und in der letzten Folge hat er was über Load Management gesagt und das fand ich sehr, sehr interessant. Hat mich nicht gewundert. Also
nee,
eine der
nicht.
Wahrscheinlich most unsurprising moments ever, aber war schön, das aus seinem Mund zu hören, weil man denkt sich immer, was wird Michael Jordan jetzt dazu.
Genau, und er hat aber genau das so gemacht, wie man es eben erwartet, weil man so denkt, okay, wenn einer ein Wettkämpfer ist, ein Competitor, der verbissen ist, der um jeden Preis gewinnen will, dann lässt er nicht einfach Spiele sausen.
Ja.
So. Ja, keine Ahnung. Also klar haben die viele Spiele, aber ja, irgendwie, die verdienen halt auch so viel Geld, da ist es halt einfach so. Ne? Also wenn du, keine Ahnung, Damian Lillard 70 Millionen im Jahr verdienst, dann ist es halt fast 1 Million pro Spiel. So. Und dementsprechend kann man, also sollte man eigentlich schon erwarten, es gibt ja immer Spieler, auch heutzutage noch, Mikal Bridges zum Beispiel, der auch irgendwie ein paar hundert Spiele in Folge jetzt gemacht hat. Damals AC Green, der glaube ich heute den Rekord immer noch hat, irgendwie 840 Spiele oder so am Stück.
Iron Man.
Genau, also und das ist aber halt anscheinend so eine aussterbende Spezies, diese Art Spieler. Und ja, keine Ahnung. Und es wird halt immer so getan, als wäre das irgendwie alles neu, aber die 82 Spiele sind halt schon immer die 82 Spiele, deswegen weiß ich nicht. Also irgendwas machen sie falsch.
Ja, also ich meine, aber er hat es ja gesagt, dass damals war das noch so ein, das war was man sich so auf die Fahne schreiben konnte. Ne? Das wollte man erreichen, so viele Spiele wie möglich machen. Und dann gab es halt solche Leute wie Karl Malone und John Stockton, die mit denen konntest du einfach rechnen, dass die mindestens 80 Spiele machen. Ja. Und heutzutage ist das halt nicht mehr so. Also ich habe manchmal das Gefühl, die jungen Spieler oder die modernen Spieler, die versuchen, die Kohle zu machen mit möglichst wenig Spielen.
Hm.
Ne, oder mit genug Spielen, dass sie noch die Playoffs erreichen oder dass sie noch ihre Awards bekommen, aber 80 Spiele braucht man nicht mehr. Also so verstehe ich das praktisch von denen, dass die sich so da durchkämpfen und das ist schade.
Voll, also mich nervt es auch brutal und ich bin halt auch immer, also die NBA ist nur so groß geworden, wie sie ist, wegen den Fans. Und den Fans gegenüber ist das aber halt die beschissenste Scheiße, die es einfach gibt, Load Management. Also es gibt doch nichts Ekelhafteres als zu einem Spiel zu fahren und wenn einer verletzt ist, ist er verletzt. Wenn einer, keine Ahnung, eine Grippe hat, dann hat er eine Grippe. So, dann um Gottes Willen. Also das sind ja auch Menschen. Also so realistisch bin ich schon. Aber wenn das dieses typische, gucken wir mal, weil ich glaube, wir haben es so ausgerechnet, wenn er pro Woche maximal 2 bis 3 Spiele macht, dann sind wir okay. Aber wenn er 4 Spiele die Woche macht, dann kommen wir ganz schnell in den orangenen Bereich. Und dann gehst du da als Fan hin, zahlst irgendwelche ekelhaften Preise, zahlst irgendwie $400 für mittelmäßige Plätze, weil es halt irgendwie eine geile Stadt ist, wo du bist. So. Am besten halt noch Fan, der irgendwo extra dahin fliegt und dann spielt dein Lieblingsspieler nicht. Weil irgendwie, keine Ahnung, er die Woche halt dann vielleicht ein Spiel zu viel hätte und dann machen wir es lieber nicht.
Ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass viele Fans ihre Tickets so Wochen oder Monate sogar im Voraus buchen. Und wenn du da eine, weiß nicht, 3-köpfige, 4-köpfige Familie hast und die Kinder wollen unbedingt den so und so sehen, ne, das heißt also wahrscheinlich irgendeinen Superstar und der spielt dann nicht, dann kannst du das nicht. Also dann ist der Urlaub praktisch geplant, mehr oder weniger.
Genau.
Die Reise dahin ist geplant, die Tickets hast du, was willst du dann noch machen?
Na, und wenn einer einen Bänderriss hat oder keine Ahnung, dann ist
es so. Ja, dann ist es ist es so. Aber oder dann hast du halt Pech gehabt, wenn der sich eine Woche vorher oder einen Tag vorher verletzt, kannst du nichts machen. Aber wenn das so ein Spieler ist, so ein Superstar, der einfach aus dem Nichts auf einmal geparkt wird, was nicht hätte sein müssen, dann ist das so, mal.
Ja.
Und ich muss also auch als Lakers-Fan, muss ich auch sagen, die Verletzung jetzt von Luka Doncic ist keine, die man, also die hätte ihn jetzt bei den Playoffs nicht davon abgehalten zu spielen.
Auf gar keinen Fall, das habe ich doch auch dir gleich geschrieben. Was soll denn das? Der hat sich in einem Spiel verletzt, wo er 49 droppt, zu einem Zeitpunkt, als er, keine Ahnung, 15 Punkte hatte oder so. Das war doch gleich im ersten Viertel, als er sich da so die Hand gehalten hat und dann ist er so auf dem Feld rum, so und dann haben sie ihm da irgendwie Tape rumgemacht und er spielt das Spiel zu Ende, macht 49 und also ist in der, also was heißt Form seines Lebens, der hat auch schon 73 gemacht, aber also spielt, wie man sich das von ihm immer ausmalt, so krass Luka Magic, wie die Leute immer sagen, genau das zeigt er. Und dann heißt so, ja, der ist jetzt erstmal mindestens eine Woche raus.
Das ist natürlich halt krass.
What?
Weil ein Spiel, okay, zwei, okay, aber eine ganze Woche raus dafür, das war so, okay, das ist die moderne Zeit. Das wäre vor 10, 20 Jahren nie im Leben.
Ja, und das ist aber, also das ist eben dann so ein tiefergehendes, fast schwerwiegendes Problem, aber das passt einfach dazu. Also der Ansatz und dass das so gemacht wird, solange das so ist, wird auch nie mehr ein All-Star-Weekend oder All-Star-Game stattfinden, das in irgendeiner Form relevant ist. Weil das zeigt die Einstellung zum Spiel heutzutage. Mhm. Regular Season ist nichts wert, All-Star-Game gleich dreimal nicht. Hauptsache, wir kommen irgendwie in die Playoffs. Dann beiße ich auf die Zähne, aber sonst, mein Finger, Also, wie gesagt, wir sind nicht Luka Doncic, aber das war
wir
auch.
Wir wissen auch nicht, ob es seine Entscheidung war.
Also genau, aber das war auch wieder so ein Moment, wo
Lakers
ich mir so dachte,
Alter,
im zweiten Spiel, der Kerl macht 91 in zwei Spielen, das passiert im ersten Viertel oder was?
Verstaucht sich dann den Finger und dann, okay, ich bin eine Woche raus.
Also, naja. Aber gut, dann war das doch nicht das Ende der Episode, sondern haben wir uns nochmal kurz über Load Management aufgeregt, weil es einfach...
Aber Michael Jordan ist auf unserer Seite.
Genau, ja, immerhin. Ja. Aber das ist halt einfach weiterhin so das Unwort der NBA, weil es halt einfach irgendwie, keine Ahnung. Also es gibt bestimmt Fälle, wo das mal Sinn macht. Also kann ich mir schon vorstellen, dass keine Ahnung, also auch so ein Spieler wie Joel Embiid ist ja da ganz vorn mit dabei. Und wenn halt einer verletzungsanfällig groß und schwer ist, dann ist es halt schon eine Mischung, wo man, also ich kann mir schon vorstellen, da gibt es dann Momente, wo man denkt so, halt stopp, da war ein Alarmsignal, der ist gerade durchgespielt, das geht nicht mehr. Wobei ich jetzt an dieser Stelle sagen muss, dass Joel Embiid so durchgespielt ist.
Ich glaube, das Thema
ist 31 Jahre alt und der sieht aus, als müsste er retiren.
Ja.
Das ist gestört. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen.
Ja, die Ausschnitte sind heftig.
Dass du in...
Da tut er einfach leid.
So übel, dass du so einen Verfall quasi live mit anschaust innerhalb von zwei Jahren. Der kommt nicht vom Boden weg. Mhm. Der hat sonst, also erinnere dich mal an diese komischen Freiplatz-Videos, wo er da mit irgendwelchen random Leuten spielt und denen da die Windmills ins Gesicht stopft und keine Ahnung was und also viel agiler und beweglicher und athletischer aussieht, als man das so eigentlich erwartet. Gleichzeitig hat er in der NBA auch genug krasse Poster ausgepackt und so. Also der war war schon immer eigentlich ordentlich, seine Athletik. Aber das jetzt, also vor allem das Video mit dem Layup im Open Court, den er mit Ach und Krach irgendwie unterbekommt, wo er einfach gar nicht vom Boden wegspringt oder der Rebound, den er nicht bekommt, weil er einfach
am Boden festgenagelt
0
ist.
0 Zentimeter nach oben hüpfen kann. Boah, also das ist auch eine Storyline, die ich intensiv beobachte, weil das finde ich spannend, weil ich das noch nie gesehen habe. Also, dass du wirklich mit 31 Jahren
Invalide also bist, fast.
Fast Sportinvalide bist.
Ja.
So sieht's aus. Obwohl du halt gefühlt 2 Jahre davor noch der MVP warst. Oder,
oder
drei
mitgespielt hast, um die Trophy. Ja.
Also, boah, crazy. Richtig verrückt.
Yes.
Das wünscht man keinem. Also, wie gesagt, ich bin kein Fan von dem, aber so soll das nicht laufen in so einer Karriere. Also, das ist schon eine traurige Nummer. Ja. Naja. Aber wir beobachten es, weil die Sixers sind ja auch weiterhin ein spannendes Team mit Maxi und Edgecombe im Backcourt. Da ist was los. Aber ohne Embiid wird es trotzdem schwierig.
Ja, ja, klar. Und viele reden ja jetzt schon darüber, wie sie irgendwie Paul George loswerden, weil die Maxi und Edgecom sollen so die Zukunft sein und
ja, safe.
Paul George stört da dann eher und deswegen safe. Wollen sie den irgendwie loswerden, aber ja.
Podcast P soll weiter ins Mic sprechen, lieber.
Podcast P. Apropos Podcast, was hatten wir? Welcher Podcaster war das, dem man das? Also Jason Williams. Wir müssen ganz kurz was zu Jason Williams sagen.
Ja.
Also Jason Williams, einer meiner Lieblingsspieler überhaupt. Ich glaube, ich habe ihn sogar so von wegen spektakulär und alles, habe ich eben vielleicht sogar in meinen Top 5 als Point Guard. Aber das ist einer, der darf nicht ins Mikrofon sprechen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Also das
Vogelwild.
Ist absolut archaische Ansätze beziehungsweise so Gedanken, die so schon fast frauenfeindlich sind.
Also nicht nur fast, es ist halt eigentlich in der heutigen Zeit komplett peinlich und beschämend, dass ein Spieler von seinem Format sich da hinsetzt und nichts Besseres zu tun hat, als die WNBA durch den Dreck zu ziehen, indem er sagt, sein 1994er Highschool-Team, wo er und Randy Moss zusammengespielt haben, wird ein Safe gegen die WNBA All-Stars gewinnen, also gegen die Besten der Besten und so.
Ja.
Also und weißt schon, also selbst wenn das stimmt, wie auch immer, das ist ja sowieso fiktives Fuck, also das ist ja komplett im Konjunktiv gesprochen, das ist ja komplett Fantasy, was der da macht. Aber was hat er davon, dass er das sagt? Außer, dass jemand wie wir jetzt sich denken, cool, du hast zwar die geilsten Pässe gespielt, die die Welt je gesehen hat und warst der absurdeste, schulterhohe Dribbler, aber hat man dir ins Hirn geschissen oder was? Also, sorry, was ist denn das für eine Weltanschauung? Also, fand ich total peinlich und ich natürlich sowieso als WNBA-Fan hab das nicht so gut aufgenommen. Also, fand ich völlig ätzend.
Ja. Er hat uns aber recht gegeben, dass zu viele Leute in die Hall of Fame kommen.
Ja.
Wer es nicht gehört hat, unsere
sagen,
Hall of Fame-Folge, wir hatten ja ein Hall of Fame-Special Anfang des Jahres, beziehungsweise ich glaube im Sommer haben wir das aufgenommen und da haben wir ja auch viel darüber gesprochen, wen wir in der Hall of Fame zurecht sehen und bei dem wir es und von wem wir es einfach nicht verstehen.
Ja.
Und da hätte Jason Williams besser aufgehört zu reden, als er uns da recht gegeben hat, von wegen, es sind zu viele, weil er dann hat er gesagt, also sie haben ihn dann aber auch gefragt, sie haben ihn dann so gepresst, wer sollte denn rein und wer sollte nicht rein und für ihn ist Dwight Howard, was hat er gesagt, einer der besten Center.
Die zwei besten Center, die er je gesehen hat, sind Shaq und Dwight Howard.
Also
danach kommt nichts mehr, quasi. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der vorher irgendwas gesoffen hat oder weiß ich nicht, aber es war so.
War so ein bisschen aus.
Also genau, also er hat gut angefangen, also auch mit der Hall of Fame Ding, es war eine interessante These, weil er auch gesagt hat, es sind zu viele, er versteht auch nicht, wieso das jedes Jahr zwingend passieren muss, weil man ja auch mal ein paar Jahre dazwischen haben kann, wo es halt keine gibt, keine Spieler, Spielerinnen, Trainer und so weiter, die quasi gut genug sind oder die es einfach genug verdient hätten, da jetzt reinzukommen.
Ja.
Und den Ansatz fände ich jetzt grundsätzlich gar nicht mal so verkehrt. Stattdessen haben wir ja jedes Jahr, weiß ich nicht, wie viele Personen, die da reinkommen, aber damit hat er es halt nicht belassen, sondern dann ist er abgedriftet in die Dwight Howard-Check-Schiene und kurz danach ging es dann auf seinen WNBA-Feldzug, um da aus Gründen, also auch, ich weiß nicht, was in dem Mann vor sich geht. Hat er irgendwie Komplexe oder fühlt er sich angegriffen dadurch, dass die WNBA jetzt so erfolgreich ist, dass die Einschaltquoten quasi in etwa die gleichen sind wie in der NBA und so? Also fühlt er sich da in seiner Ehre verletzt als Mann oder sorry, Mann? Also, keine Ahnung, fand ich super für den Arsch auf jeden Fall, ja. Schade, ne? Aber gut.
Okay.
Was man auf dem Feld macht, heißt ja noch lang nichts für das, was man zwischen den Ohren hat. Ne?
Ja, dein Tyler Herro, den du hast, ist ein gutes Beispiel dafür.
Genau, ja, geht in eine ähnliche Richtung.
Gut, das war's für diese Episode. Jetzt nun aber wirklich, vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und Zuschauen. Bitte liked, abonniert und kommentiert. Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder und sind raus.
So schaut's aus. Peace. And now, ladies and gentlemen, the original. Reloaded.